Ich glaube auch, dass es auch mit daran lag, dass wir zu viel zu schnell wollten und zu viel so ein bisschen in Richtung geguckt haben, wo kann es am Ende der Saison hingehen und wo wollen wir sein, und dadurch viel früher eine Unzufriedenheit gekommen ist und wir nicht darauf geguckt haben, was haben wir denn jetzt eigentlich gut gemacht und schlecht gemacht, sondern nur so ein bisschen die Ergebnisse in den Fokus gerückt.
Diese Folge unseres Podcasts wird euch präsentiert von der Sparkasse Emsland.
Rasenschnack, dein SV Meppen-Podcast der NOZ.
Moin, herzlich willkommen zu einer neuen Rasenschnack-Folge. Es ist die 53. und zugleich eine Premiere, denn zum ersten Mal haben wir zwei Gäste gleichzeitig am Mikro. Nämlich das Trainergespann der Frauenmannschaft, die in der zweiten Bundesliga spielt. Wir begrüßen Katharina, Käthe Börger und Thomas Pfandkuch. Hallo ihr beiden.
Hallo.
Hi.
Ja, erstmal schön, dass ihr unserer Einladung gefolgt seid. Wir wollen heute ein bisschen über den aktuellen Saisonverlauf sprechen, über die großen Veränderungen im Frauenfußball des SV Meppen, über die sportliche Perspektive der Mannschaft und der einzelnen Spielerinnen, wie euer persönlicher Weg bis hierhin aussah und darüber, wie die Zukunft aussehen könnte. Ja, Käthe, wie sieht das denn aus bei dir montags, wenn ihr gespielt habt? Kann man dir ansehen, ob ihr gewonnen oder verloren habt? Oder?
Ja, da kann man am besten meine Kollegen in der Schule fragen. Die würden sagen, man kann das mir eindeutig anmerken, ob ich gut oder schlecht gelaunt bin. Die wissen mittlerweile und schauen auch selber schon mal nach, wie wir gespielt haben, und wissen dann um meinen Gemütszustand und bauen mich entsprechend auf oder freuen sich für uns mit, dass wir gewonnen haben. Und ja, zum Glück zuletzt viele Siege eingefahren und mit guter Stimmung montags morgens in die Schule gegangen.
Ja, absolut. Wie ist es bei dir, Thomas?
Oh, ich glaube, mittlerweile kann man das ein bisschen besser bewerten und auch besser einschätzen. Also mir ging's früher ähnlich, als ich angefangen habe, Trainer zu sein, dass man das schon, wie soll man sagen, schon spürt und auch schon merkt. Es ist jetzt nicht so, dass ich es nicht merke und nicht spüre, aber ich glaube, ich bin etwas ruhiger als Käthe, was das betrifft. In beide Richtungen, egal ob wir gewonnen oder verloren haben. Und das bringt, glaube ich, auch die Zeit so ein bisschen mit sich. Wenn man das ein paar Jahre gemacht hat, dann ist das, glaube ich, so. Und insofern, glaube ich, bin ich relativ ausgeglichen, egal ob gewonnen oder verloren am anderen Tag, am Montag.
Ja, in dieser Woche dürft ihr beide gut gelaunt sein. Ihr habt ja in Ingolstadt 4-0 gewonnen. Ja, ein Spiel wie aus einem Guss, oder wie würdet ihr es beschreiben?
Ja, ein Guss würde ich nicht sagen. Widrige Platzbedingungen mit einem sehr rutschigen Kunstrasen. Das war da morgens irgendwie -8 Grad. Und schon beim Aufwärmen gemerkt, okay, das sind hier heute mal andere Bedingungen wie sonst die letzten Wochen. Haben das aber gut angenommen und sind zum Glück auch früh in Führung gegangen. Und danach so ein bisschen war schwierig. Also wir hätten uns nicht irgendwie groß beschweren dürfen, wenn ein Gegentor fällt. Nicht, weil wir es irgendwie schlecht gemacht haben, sondern einfach, weil man mit jeder Sekunde damit rechnen musste, dass da nochmal jemand wegrutscht. Und ja, dann hätte es im Tor geklingelt. Und es gab auch noch eine strittige Szene bezüglich eines Handspiels. Hätte man wahrscheinlich auch pfeifen können, nicht unbedingt müssen. Und daher war dann die erste Halbzeit durchaus glücklich. Oder nicht glücklich, aber waren wir froh, dass wir dann mit der Führung in die Halbzeitpause gehen konnten. Zweite Halbzeit, würde ich sagen, das war dann schon deutlich souveräner. Wir haben nochmal drüber gesprochen, wie man mit den Bedingungen dann vielleicht besser Fußball spielen kann, dass wir nicht ganz so spielen können wie die letzten Wochen, sondern da ja mehr so ein bisschen auf andere Qualitäten setzen müssen. Das haben die Mädels sehr gut umgesetzt, und dann würde ich sagen, am Ende auf jeden Fall auch ein verdienter Sieg, den wir da geholt haben.
Ich habe es im Livestream geschaut, da sah es tatsächlich so aus, dass die umliegenden Plätze noch relativ vereist waren. Hatten die einen beheizbaren Kunstrasen, oder?
Soweit ich weiß nicht. Also okay. Zumindest hat es sich so nicht angefühlt, wie die Mädels da gespielt haben.
Es war wohl so, dass da jemand noch vorher drüber gefahren ist, sozusagen, um dann so ein bisschen die leichte Eisschicht so ein bisschen wegtauen zu lassen. Aber von unten war halt eben keine Rasenheizung da oder eine Heizung. Und daher war das Geläuf zwar eisfrei, aber nicht rutschfrei. Ja,
okay. Dann habt ihr ein frühes 1-0 gemacht. Die Szene, wer das im Livestream gesehen hat, Pressing-Situation, im Prinzip Ball schon im gegnerischen Strafraum erobert und dann das Tor gemacht. Da geht einem als Trainer doch wahrscheinlich so ein bisschen das Herz auf, wenn sowas funktioniert, oder?
Ja, man sagt ja immer, man möchte den Ball möglichst weit vorne erobern, damit man es nicht so weit hat bis zum Tor. In diesem Fall waren es, glaube ich, 7 Meter oder 8 Meter. Und ideale Situation. Also die beiden, die vorne gespielt haben mit Laura und mit Kroppi, die da zusammen den Ball erobert haben. Wir haben das so gemacht, wie man sich das in der Regel vorstellt. Und dann ging es relativ schnell mit dem 1-0, ja.
Jetzt seid ihr Dritter, 4 Punkte hinter Stuttgart, 5 Punkte hinter Sand, die Tabellenführer sind. 27-7 Tore in 11 Spielen, also mit Abstand die wenigsten in der Liga. Ist die Abwehr euer Prunkstück?
Ja, ich glaube, da können wir uns auf jeden Fall gut drauf verlassen. Also wir haben auch ein bisschen gebraucht, um uns zu finden, aber ja, man kann über einen vielleicht noch durchwachsenen Saisonstart sprechen. Aber Gegentore haben wir grundsätzlich nie so viele bekommen. Also sonst hätten wir jetzt auch mehr als 7 Gegentore. Und haben dann gesagt, ey, das ist auch eine Basis, auf die wir aufbauen können. Auch als es dann im Oktober nicht so gut lief, dass wir uns da defensiv einfach in jeden Ball reinhauen und darüber dann auch so die Sicherheit für die Offensive gewinnen. Und ja, ich denke, das klappt ganz gut. Die Tugenden des SV Meppen wollten wir auf den Platz bringen, die dann ja eben vor allen Dingen Zweikampfstärke in jeden Ball sich reinschmeißen, hart arbeiten. Und das sind ja die Qualitäten, die man irgendwie in der Defensive braucht. Und die bringen wir gerade gut auf den Platz.
Mhm. Ja, Lena Göppel ist ja die Abwehrchefin, auch die Kapitänin bei euch. Sie ist so ein bisschen der Turm in der Abwehrschlacht, finde ich immer. Die macht das total souverän, verteidigt auch gut nach vorne. Auch wenn sie vielleicht nicht die allerschnellste ist, aber auch ahnt viele Situationen auch voraus. Sie ist Nationalspielerin, kommt aus Liechtenstein. Könnt ihr noch mal kurz aufklären, wer noch Nationalspielerin ist, wer noch unterwegs ist in den Pausen bei euch?
Aktuell ist nur Lena unterwegs bei uns. Wir haben dann, in der letzten Saison hatten wir noch 2 weitere Nationalspielerinnen mit Selma Lichina und Virag Nagy war noch dabei. Jetzt haben wir unsere DFB-Auswahlspielerinnen U23, Thea Fabik und Lilly Damm und Lilly Bartke, die in der U19 sind. Aber die sind alle, ich sag das jetzt einfach mal so, Gott sei Dank nur auf Abruf diesmal dabei, so dass man einfach auch mal die Zeit nutzen kann, um sich auszuruhen, zu erholen, auch mal durchzuatmen, weil die letzten Wochen waren schon sehr, sehr intensiv für uns, für die Mannschaft, für die Spielerinnen und deswegen freue ich mich darüber, dass es da mal eine kleine Pause für alle gibt.
Ja, wenn wir uns mal den bisherigen Saisonverlauf anschauen, ihr seid mit 2 Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage gestartet. Dann gab es 4 sieglose Spiele in Folge, das war ein Unentschieden und 3 Niederlagen. Und jetzt sind es halt 4 Siege am Stück und alle zu 0. Ihr habt erst den Tabellenführer Sand geschlagen, dann den Tabellenführer Stuttgart geschlagen, jetzt am Wochenende auch noch in Ingolstadt gewonnen. Ja, das klingt so ein bisschen nach einer entweder launischen Diva oder ist das einfach ein Team, das sich jetzt so gefunden hat?
Ich glaube, das Team hat sich gefunden. Wir haben eine schwierige Phase gehabt am Anfang der Saison. Erstmal viele neue Spielerinnen zu integrieren, zusammen zur Mannschaft zu packen. Wir beide bei uns waren ja auch einige Sachen, Veränderungen, was Aufgaben betrifft. Wir mussten uns sortieren. Wir haben mit Sandra Klaas noch eine Co-Trainerin dazu bekommen. All das war am Anfang, wie soll man sagen, neu für das Team, für uns. Dann gab es in der Vorbereitung schwere Verletzungen mit den 2 Kreuzbandrissen, mit dem Mittelfußbruch und das alles. Das sind ja Sachen, die auch was mit einer Mannschaft machen. Und ich glaube, da haben wir am Anfang der Saison schon ein bisschen was gebraucht, auch an Zeit, um uns da ja zu finden. Auch die beiden Siege waren dann zwar riesig oder sehr hoch, aber da sage ich jetzt einfach mal so, die Gegner waren auch nicht in dem Moment zumindest nicht wirklich, wirklich stark oder gut im Spiel gegen uns. Und das haben wir dann gekonnt ausgenutzt, erfolgreich viele Tore geschossen. Dann kam die Phase, wie gesagt, wo es eben so ein bisschen rumpelte und knirschte überall im Kader, im Team, bei uns. Aber ich glaube, wir haben dann die Länderspielpause, die dann folgte Ende Oktober, gut genutzt, miteinander geredet, gesprochen, 1, 2, 3 Dinge verändert und dann, jetzt läuft's.
Ja, vor kurzem, also noch punktgleich mit dem ersten Abstiegsplatz gewesen. Jetzt seid ihr an den Aufstiegsplätzen dran. Wo liegt da die Wahrheit am Ende?
Ja, das wird sich dann am Ende der Saison zeigen. Aber ich glaube, gerade die Phase, die nicht so gut lief, hat uns ein bisschen gezeigt, dass wir vielleicht unabhängig von Tabellenständen denken müssen, sondern eher so ein bisschen auf uns selber gucken müssen, wo entwickeln wir uns gerade gut, wo sind noch Bausteine, wo wir uns noch verbessern können. Und unabhängig so ein bisschen von dem, was am Ende rauskommt. Ich glaube auch, Thomas hat das schon erklärt, wo so ein bisschen die Schwierigkeiten lagen. Aber ich glaube auch, dass es auch mit daran lag, dass wir zu viel zu schnell wollten und zu viel so ein bisschen in Richtung geguckt haben, wo kann es am Ende der Saison hingehen und wo wollen wir sein. Und dadurch viel früher eine Unzufriedenheit gekommen ist und wir nicht darauf geguckt haben, was haben wir denn jetzt eigentlich gut gemacht und schlecht gemacht, sondern nur so ein bisschen die Ergebnisse in den Fokus gerückt. Und das tut uns, glaube ich, gut, dass wir einfach sagen, okay, wir gucken, was bringen wir auf den Platz. Und wir haben darüber in dieser Länderspielpause eben geguckt und darüber gesprochen, was ist das Mindeste, was wir immer auf den Platz bringen wollen. Und da haben wir nochmal über so eine gewisse SV Meppen-Identität gesprochen. Was bedeutet das, SV Meppen-Spielerin zu sein? Was bedeutet das, für den SV Meppen aufzulaufen? Und dass das so Punkte sind, die man immer bringen kann, unabhängig davon, ob man jetzt irgendwie mal einen guten oder einen schlechten Tag hat mit dem Ball. Das gehört dazu, das hat man im Training, das hat man im Spiel. Mal klappt es und jeder Schuss ist drin und mal eben nicht. Aber andere Sachen, die kann man halt immer bringen. Und das ist das, woran wir uns jetzt messen lassen und messen lassen wollen. Und ich glaube, wenn wir das bis zum Ende der Saison wirklich in jedem Spiel zeigen konnten, dann schwimmen wir da oben irgendwo mit. Aber welcher Platz das dann genau ist, das weiß ich nicht. Wenn wir aber nochmal wieder Phasen haben, wo wir eben dieses nicht schaffen und uns über andere Sachen Gedanken machen, nicht zusammen als Team da auflaufen und gewisse Eigenschaften nicht auf den Platz bringen, dann haben wir auch gemerkt, wie schnell es dann in die andere Richtung gehen kann. Ich glaube, das tut im Hinterkopf gut. Weil jetzt haben wir das einmal mitgenommen und wissen, wenn man sich nicht auf die Basics konzentriert, rutscht man schneller, als man möchte, nach unten. Und wenn man sich die Liga anguckt, ist das ja trotzdem alles noch sehr eng. Also klar, die oben sind schon noch mit am weitesten entfernt, aber ja, das Mittelfeld ist ultra eng. Und jedes Wochenende sind da Ergebnisse, die einen auch vielleicht überraschen. Und man denkt, wow, der hat gegen die Mannschaft gewonnen oder verloren. Oder da ist so ein hohes Ergebnis zustande gekommen, wo man das vorher nicht mit gerechnet hätte. Und ja, ich glaube, das tut gut daran, auf uns zu gucken und auf unsere eigene Entwicklung, unabhängig von Tabellenständen.
Du hast diese Unzufriedenheit tatsächlich vor kurzem mal angesprochen nach dem Spiel. Wie habt ihr das geregelt? Hat die Mannschaft das unter sich geregelt? Habt ihr das angesprochen und gesagt, okay, die Mädels haben wahrscheinlich zu sehr in die Zukunft geschaut und gedacht, okay, sie müssten den hohen Anspruch erfüllen und dann waren die Ergebnisse nicht da?
Ich glaube gar nicht, dass es darum ging, den hohen Anspruch zu erfüllen, sondern wir haben... Wir oder auch die Mädels haben es in dem Moment, glaube ich, nicht geschafft, auf sich zu gucken. Sondern wir haben Fehler auch dann relativ schnell woanders gesucht, und um sich davor selber so ein bisschen zu schützen. Und das galt es so zu verändern, das galt es in Angriff zu nehmen, darüber zu sprechen. Und das haben meiner Meinung nach die Mädels nach so einem kleinen Anschubser von uns, haben die Mädels das überragend hingekriegt und auch super gelöst, wie man sieht. Sie haben miteinander gesprochen, sie haben sich als Team zusammengefunden, sie haben verschiedene Sachen entwickelt, also Rituale entwickelt oder Aufgaben für Spielerinnen, wie man mit welchen Sachen umgeht, in welcher Phase. Und das ist was die Mannschaft gerade ja aktuell einfach auch so stark macht. Sie verliert jetzt nicht mehr den Fokus, sondern bleibt bei sich. Sie achten auf sich, sie passen auf sich gegenseitig auf und beobachten sich nicht, um sich gegenseitig irgendwo Vorwürfe zu machen, sondern um aufeinander aufzupassen, sich mitzunehmen. Und das, ja, das haben sie gut gelöst in den 14 Tagen. Und seitdem läuft es einfach. Macht mir auch ein bisschen Angst, aber läuft.
Ja, man muss ja auch sagen, ihr habt ja trotzdem immer noch einige verletzte Spielerinnen, abgesehen von den langzeitverletzten Spielerinnen. Wie gut kann die Mannschaft denn sein, wenn die auch noch zurückkommen?
Ja, nicht auszumalen, ne? Wenn man jetzt überlegt, wer da noch alles fehlt und wer noch dazukommen könnte. Aber auch das ist ja das, was Käthe gerade gesagt hat. Wir tun, glaube ich, gut daran, wenn wir bei uns bleiben, wenn wir jetzt Woche für Woche denken. Und natürlich schauen wir beide schon mal über den Rand und gucken, wann könnten denn Spielerinnen wiederkommen. Wann könnten wir dann auf andere Spielerinnen zurückgreifen. Aber ich glaube, wir müssen schauen, okay, wen haben wir jetzt beim nächsten Spiel zur Verfügung? Wie können wir das machen? Wie können wir damit umgehen? Weil wir wissen ja auch nicht, was jetzt in der Zwischenzeit passiert. Vielleicht gibt es ja da auch nochmal irgendwie einen Rückschlag. Und so versuchen wir Trainingstag zu Trainingstag zu denken, um dann eben auch am Wochenende wieder ja, die Spielerinnen auf den Platz zu kriegen, die dann fit sind. Und die das aktuell machen, die machen das, wie ich eben schon gesagt habe, überragend. Also besser kann man es nicht machen, ne? Ohne Gegentor. Wir haben zig Torschützen, wir haben auch am Wochenende wieder 4 unterschiedliche Spielerinnen gehabt, die Tore geschossen haben. Und das ist, ich glaube, wir haben aktuell 10 Spielerinnen, die ein Tor geschossen haben oder mindestens 1. Und das ist schon stark. Und darauf gilt es aufzubauen und weiterzumachen.
Jetzt steht ein spielfreies Wochenende an. Die Nationalmannschaft spielt im Nations League-Finale gegen Spanien. Freitag in Kaiserslautern und dann Dienstag drauf in Spanien. Übrigens auch mit der Ex-Mappnerin Elisa Senz. Kommt für euch ja die Pause eigentlich jetzt zu Unzeit, oder? Wenn so ein Lauf da ist.
Ja, könnte man meinen, aber ich glaube, ehrlich gesagt, sie kann uns gut tun, um jetzt nochmal Energie für die letzten 3 Spiele zu sammeln, weil wenn man das gesehen hat, wir haben in den letzten 4 Spielen auch jeweils mit einem sehr kleinen Kader gearbeitet. Es haben jedes Mal dieselben Spielerinnen in der Startelf gestanden, die jetzt 4 Spiele, an die 90 Minuten dann jeweils in den Beinen und in den Knochen haben. Die Platzbedingungen draußen sind jetzt auch nicht so, dass man sagen kann, okay, das Training fällt einem leicht. Man muss sich bei Wind und Wetter irgendwie rausquälen. Die Platzverhältnisse sind schwierig, wo schwere Beine dann vielleicht noch mal eher zu Trage kommen können, sodass wir sagen können, okay, die Mädels können jetzt noch mal ein Wochenende frei machen, weil wir spielen noch bis zum 21. Dezember. Das muss man auch nicht unterschätzen. Da würde die Weihnachtszeit dann eher gering ausfallen. Und so haben wir die Mädels jetzt auch das Wochenende freigegeben. Wir trainieren nicht, damit sie einfach auch mal ein bisschen runterfahren können, die letzten 4 Wochen rekapitulieren können. Aber ich bin mir sicher, die Mannschaft ist so heiß. Und das hat man jetzt auch gegen Ingolstadt noch mal gesehen. Die wollen da einfach jedes Spiel da jetzt auch alles in die Waagschale werfen. Und wenn wir mit so einer Dynamik, so einer Energie auf den Platz gehen, die sammeln wir jetzt wieder. Ab Montag geht, also wir trainieren jetzt diese Woche auch noch, aber das Wochenende ist dann frei. Und ich bin mir sicher, wenn wir Montag wieder auf dem Trainingsplatz stehen, dann ist das Feuer wieder da und die Mädels brennen dafür, dass wir auch bis zur Winterpause da 3 überragende Spiele abliefern. Mhm.
Ja, das sind ja dann am 7. Dezember das Heimspiel gegen Bayern München 2. Dann spielt ihr noch eine Woche später in Bochum. Und wie du schon sagtest, am 21. Dezember gegen Wolfsburg 2. Ja, welche Vorgabe gibt ihr dann den Mädels noch für die letzten 3 Spiele vor der Winterpause?
Ja, wie wir gerade schon gesagt haben, von Spiel zu Spiel schauen. Also ich möchte jetzt nicht gerne sagen, ja, so 3 Spiele, 3 Siege. Wir haben jetzt gerade 4 Spiele, 4 Siege, dann sind ja die 3 Spiele locker drin. Sondern wieder, ey, das wird schwierig nach so einer Pause erstmal wieder gegen Bayern ist das erste Ziel, wieder die gleiche Energie auf den Platz zu bringen, wie wir sie im November hatten. Und dann guckt man wieder, okay, wie lief das Spiel, was kommt danach? Wir müssen gucken, was für Platzverhältnisse sind in den Sachen, also in den Tagen machbar. Und dann würde ich ungerne davon sprechen, jetzt eine Vorgabe für 3 Spiele zu geben, sondern eher zu sagen, okay, gegen Bayern wieder anknüpfen an den November, den wir hatten, dass wir auch den Dezember so super spielen können. Und dann schaut man das fürs nächste Spiel. Weil wir haben auch aus der Phase gelernt, wo es schlecht war, dass man auch nicht gucken kann. Wir sprechen dann manchmal mittwochs drüber, okay, was können wir am Wochenende für eine Aufstellung, was könnte es sein? Und dann sind immer Hiobsbotschaften wieder reingetrudelt. Da verletzt, da krank, da kann jemand nicht. Und wie Thomas sagte, von Training zu Training und wirklich von Spiel zu Spiel denken. Und ja, so gilt es dann einfach gegen Bayern an den November anzuknüpfen.
Okay. Wir wollen uns mal eure Werdegänge anschauen und fangen mal mit dir an, Thomas. Du bist Ex-Profi. Du hast bei Borussia Mönchengladbach gespielt in der Bundesliga in der Saison 90-91. Wie bist du Profi geworden? Wo kommst du eigentlich genau her?
Wie bin ich Profi geworden? Also geboren bin ich in Kassel. Und ich habe früher dann ja auch in dieser Region gespielt, auf einem kleinen Dorf. Bin dann zum KSV Baunatal gewechselt. Das war damals dritte Liga. Anscheinend habe ich da ganz gut Fußball gespielt, sage ich mal. So, dass da andere Vereine auf mich aufmerksam geworden sind. Und dann bin ich mit 20 Jahren nach Gladbach gewechselt. Aber jetzt mich Bundesligaspieler zu nennen, also ich habe ein Bundesligaspiel, ich durfte einmal 90 Minuten spielen. Das ist ein bisschen weit hergeholt. Also ja, die Fakten geben es her, aber ich selber denke mal nicht, dass ich darüber so reden kann. Ich habe dann noch eine Zeit lang, oder ich bin von Gladbach aus dann nach Frankreich gewechselt, nach Lyon. Ich habe dann da 10 Monate Fußball gespielt. Das war schon eher sowas, wo man sagen kann, okay, da kann man drüber reden, dass man da ein paar Erstligaspiele hat, ja. Aber dann war die Zeit auch relativ schnell wieder zu Ende, weil es in Lyon nicht weiterging. Bin dann nach Braunschweig gekommen. Habe dann da noch 7 Jahre Fußball gespielt und dann über Reutlingen, Göttingen, Halberstadt so dem Ende entgegen, was Fußball betrifft. Und dann ging es bei mir weiter mit Trainer sein.
Das eine Bundesligaspiel hast du gegen welchen Verein gemacht?
Eintracht Frankfurt.
Und wie ist es ausgegangen? So schlimm, dass du dann nicht mehr spielen durftest?
Nein. Also ja, es war, wir haben 5-1 verloren, okay. Aber das war zu dieser Zeit, war Eintracht Frankfurt auch. Ich glaube, sie waren Erster in der Bundesliga. Das war die Zeit mit Jeboa, Bein, Falkenmeier,
Gaudino,
Gaudino, Gründel, ja. Uli Stein im Tor. Also die hatten schon eine gute Truppe und wir hatten relativ viel Verletzte und dann durfte der Pfannkuch auch mal ran. So, und dann haben die uns so ein bisschen das Fell über die Ohren gezogen und dann waren hinterher die anderen Spieler bei uns wieder fit und dann war es halt einfach nicht so, dass ich spielen konnte oder durfte. Im Nachhinein würde ich jetzt aber auch sagen, ich war auch nicht gut genug. Ich habe es nicht verdient, in dem Moment da zu spielen.
Okay, warum warst du nicht gut genug? Was meinst du? Schnelligkeit?
Nee, nicht so, sondern heute als Trainer sieht man ja so ein paar Sachen anders, wo man sagt, man wünscht sich von der Spielerin, okay, dass sie immer dranbleibt, dass sie immer das Beste versucht, in jedem Training gut dabei ist und alles aus sich rausholt und alles gibt. Und ich glaube, das war damals bei mir nicht so der Fall. Bei mir ging es früher in der Jugend immer nach oben. Ich habe in allen Mannschaften immer irgendwo gespielt und auch als 17-Jähriger schon in der dritten Liga. Und ich glaube, ich habe so ein bisschen gedacht, es geht irgendwie weiter, ne? So in dieser Richtung. Und dann, bevor ich gemerkt habe, dass es nicht so weitergeht, war das Thema in Gladbach schon erledigt. Also ich bin mit allen gut ausgekommen und war auch mit allen gut Freund, aber ich war, glaube ich, keine Gefahr für die Spieler, die da aktuell gespielt haben, weil ich es in dem Zeitpunkt oder zu dem Zeitpunkt nicht verstanden hatte.
Okay, hast schon angesprochen, du bist dann nach Frankreich gegangen, Olympique Lyon. Das war aber damals noch nicht die große Nummer, die sie dann später gewesen sind, wo sie jahrelang Meister geworden sind?
Es ist derselbe Verein. Wir haben damals noch gegen den Abstieg gespielt. Wir hatten zwar denselben Präsidenten, der das ja, ich glaube, 20 oder 30 Jahre gemacht hat und der das auch wirklich super gemacht hat. Das hat alles, ja, wie soll man sagen, gut funktioniert. Und das war auch eine geile Zeit für mich. Mir hat das super viel Spaß gemacht. Ich wäre auch gern da geblieben, aber über verschiedene Vertragsinhalte und Details ging das dann irgendwie nicht. Dann musste ich wieder zurück, konnte aber auch nicht in Gladbach bleiben, weil ich war da nur ausgeliehen. Und dann gab es so ein ewiges Hin und Her und langes Hin und Her. Und dann bin ich, von da aus dann nach Braunschweig gekommen. Und dann habe ich da so meine Heimat gefunden, sage ich mal. Ich bin dann da relativ lang eben auch geblieben und habe da auch relativ viel Spiele dann gemacht. Ja. Zweite Liga, dritte Liga.
Ja, du hast 7 Jahre, glaube ich, bei Eintracht Braunschweig gespielt. Mhm. Bist danach Co-Trainer der deutschen U20-Nationalmannschaft der Frauen gewesen.
Auch zwischendurch, ja. Aber nicht, also dazwischen sind noch mal 15 Jahre. Ne?
Ja, und was hast du in den 15 Jahren gemacht?
Als ich aus Braunschweig weg bin, als Spieler bin ich nach Reutlingen gewechselt, bin dann mit dem SSV noch mal in die zweite Liga aufgestiegen und dann ging das dann aber irgendwie so ein bisschen zu Ende. Ich wollte auch wieder zurück. Ich bin dann über Göttingen nach Halberstadt gekommen. Wollte eigentlich ganz mit dem Fußball aufhören. Dann hat man mich da aber irgendwie als Trainer aktiviert, weil ich zwischendurch meine Trainerlizenz bei Roger Müller gemacht habe hier in Niedersachsen. So schließt sich dann immer wieder der Kreis.
Ja, genau.
Ich war eine Zeit lang verletzt. Da habe ich in Braunschweig gewohnt, konnte aber in Göttingen nicht spielen. Da hatte ich eine Verletzung ein halbes Jahr. Und dann habe ich gedacht, was mache ich? Ich mache meine Trainerlizenz. Und dann bin ich, weil ich diese Trainerlizenz hatte und unser Trainer damals über Nacht von Halberstadt zum FC Magdeburg gewechselt ist, ja, sollte ich denn auf einmal Trainer werden? Und so war es dann eben auch. Also ich habe morgens noch gespielt und am Abend war ich Trainer. Und so fing dann meine Trainerkarriere in der vierten Liga dann quasi an.
Okay, hast du damit auch deine Berufung im Prinzip gefunden? Oder ist das Spielerdasein doch am Ende noch schöner, weil man sich nicht um das große Ganze kümmern muss, weil man nicht so viel zu tun hat nebenbei noch?
Es gibt nichts Geileres, als Fußball zu spielen. Das sage ich jetzt einfach mal so, weil ich habe das 13 Jahre lang, 14 Jahre lang machen dürfen und es gibt nichts Schöneres. Also du brauchst dir über nichts Gedanken machen. Du weißt, wann es zu essen gibt. Du weißt, wann du auf dem Trainingsplatz stehen musst. Du weißt, wann du fertig bist. Und dann kriegst du immer gesagt, was du zu tun hast. Du brauchst dir quasi keine Gedanken machen. Und das ist schon irgendwo schön und hat auch irgendwo was. Aber es läuft dann aber auch irgendwann ab. Und ich hatte auch keine Lust mehr, Fußball zu spielen. Ich wollte schon was anderes machen. Und dann kam das so schon zur richtigen Zeit.
Ja, schauen wir mal auf deinen Werdegang, Käthe. Du warst selbst Spielerin, hast in Spelle begonnen, wenn ich das richtig gelesen habe, bist dann 2007 über Heidekraut Anderfenne zu Viktoria Gersten gekommen. 3 Jahre später ging das dann sozusagen zum SV Meppen mit Viktoria Gersten. Hast selbst für die erste und zweite Mannschaft hier gespielt, hast die auch gecoacht. Wie blickst du auf deine Karriere oder deine Laufbahn als Spielerin zurück?
Dieser Podcast ist für euch kostenlos. Das geht aber nur, weil wir von unseren Partnern Unterstützung bekommen. Deswegen gibt es jetzt einen kleinen Werbespot und danach geht es weiter.
Du willst weniger
50, the 40, the 30, there's the...
und mehr. Giro Deluxe, mein Konto mit Extra. Perfekt für SV Meppen-Fans.
Ja, ich würde sagen, so peu à peu, Schritt für Schritt so ein bisschen. Also bin ja dem Emsland treu geblieben, wie ja auch irgendwie so viele Emsländer, sage ich mal, so in der Region verwurzelt sind. So bin ich auch hier im Fußball-Emsland verwurzelt und ja, habe dann immer irgendwie den nächsten Step gemacht. Das hat sich dann immer irgendwie so angeboten. Nicht, dass ich da den großen Karriereplan hatte. Das ist dann vielleicht auch sicherlich dem Frauenfußball geschuldet. Jetzt langsam kommt es mehr und mehr, dass es auch finanzielle Anreize gibt, im Frauenfußball zu spielen oder auch als Trainerin tätig zu sein. Das war ja zu meiner Zeit damals noch gar nicht irgendwie im Bereich des Möglichen, sondern dann war es dann einfach nur, ja, dann kam die Anfrage, als ich in Spelle war, ob man in Anderfende spielen möchte. Da dachte ich, oh, ich spiele gern Fußball, macht Spaß. Dann halt da hingegangen und dann kam von Anderfende dann irgendwann die Anfrage von Viktoria Gersten. Und ja, dann war das noch ein Level. Und ich bin so vom Typ her einfach, ich will immer irgendwie das Bestmögliche. Also ich bin da sehr wettbewerbsbezogen und super ehrgeizig in allen Sachen, egal ob im Sport oder allgemein im Leben. Und ja, dann will man auch irgendwie das Beste aus sich rausholen und dann immer das nächste Angebot angenommen und parallel ja Lehramtsstudium absolviert, wo sich es dann auch irgendwie angeboten hat, weil ich eben auf Sport, also einfach ist eben Sport, so die Trainerlizenzen dann zu machen. Und dann ist man schon, als ich noch Spielerin war, so ein bisschen in die Trainerebene so schon reingerutscht, dann mal Co-Trainerin bei den U17-Mädchen. Und dann hat sich das da eben auch einfach so Schritt für Schritt einfach so ergeben, dass man dann den Next Step macht und ja. Hätte ich am Anfang nie gedacht, dass ich jetzt hier stehe als Cheftrainerin am Ende des Tages, aber irgendwie dann auch nur logisch und konsequent in dem Weg, den man dann gegangen ist.
Ja, absolut, ja. Dein Vater ist Hubert Bürger, 12 Jahre lang Fußballkreisvorsitzender hier im Emsland. Was hat er für eine Rolle gespielt da bei der ganzen Geschichte, dass du auch Fußball gespielt hast?
Ja, also ich habe auch noch zwei Brüder und mein Vater eben sehr viel im Fußball aktiv. Und so kam das halt überhaupt, dass ich zum Fußball gekommen bin. Das war dann früher schon klar, dass da irgendwie kein Weg am Fußball dran vorbeiführt. Wir haben bei uns im Garten gezockt und mussten dann ich komme ja aus Vanrode, das ist nochmal 3-4 Kilometer entfernt von Spelle. In Vanrode selber gab es da noch keine Jugendmannschaften, aber dann war klar, Mama packt uns ein und bringt uns zum Sportplatz und die Unterstützung von Papa war natürlich auch immer da. Irgendwer hat am Wochenende immer zugeschaut. Ich habe auch immer mit meinem jüngeren Bruder zusammen in einer Mannschaft gespielt. Der ist vom Jahrgang nur ein Jahrgang jünger. Und dann konnten wir zusammen in eine Mannschaft. Und ja, so hat sich das ergeben. Und die waren natürlich auch direkt Feuer und Flamme, als dann irgendwie Anfragen von Anderfende kamen. Da haben die nicht gesagt, so Achtung, wir haben keine Lust, dich da hinzufahren oder so, sondern ja, cool, mach das. Und so ist das heute noch. Also die sind auch noch bei jedem Heimspiel, sind die da und schauen sich das Spiel an. Und Papa da auch sehr interessiert und kennt auch viele hier mit Maria zum Beispiel gut im Kontakt oder auch mit Florian Eckbass, der ja auch aus Spelle kommt und ja, kennt sich da aus und unterstützt das voll und ganz, dass ich da diesen Weg eingeschlagen bin.
Und wer hat besser gespielt, du oder dein Bruder?
Ja, ich war tatsächlich Kapitänin damals zu der Zeit. Aber wenn wir jetzt gegeneinander spielen, sind die körperlichen Voraussetzungen. Also er spielt auch noch in Vanrode in der Männermannschaft. Und ich bin jetzt ja nicht mehr aktiv, bis auf ja, freitagsabends so eine Lehrer-Fußballrunde, wo wir nochmal kicken, was auch gut tut, zum Ende der Woche sich mal auszupowern. Wäre er jetzt auf jeden Fall derjenige, der die besseren Karten hätte.
Du arbeitest als Lehrerin, Mathematik und Sport unterrichtest du am Gymnasium Georgianum in Lingen. Da sind, glaube ich, auch Marcel Mentrup, der in Holthausen-Biene Fußball spielt, und Hanjo Fox, ehemals Trainer Spelle-Fehnhaus, deine Kollegen. Wie funktioniert das, Fußball und Lehrer-Dasein miteinander zu kombinieren?
Ja, es geht schon ganz gut. Ich habe jetzt mittlerweile die Stunden reduziert, weil der Aufwand ist jetzt nicht mehr machbar. Aber es hat sich dann auch sofort so ergeben, ne? Je mehr Verantwortung ich hier hatte, desto mehr konnte ich dann da eben in der Schule reduzieren. Und eigentlich passt der Ausgleich ganz gut, sag ich mal, weil ich habe jetzt gerade gesagt, ich komme am montags morgens in die Schule und bin dann eventuell noch schlecht gelaunt, wenn das Spiel nicht so gelaufen ist, wie ich möchte. Dann stehen da aber montags morgens irgendwie Schüler vor dir, die dann sagen, ich habe meine Sportsachen vergessen, ich habe die Mathehausaufgaben nicht und dies und das. Und gleich hat man ganz andere Probleme. Also es tut auch gut, um so ein bisschen abzulenken. Ich bin da noch nicht so weit wie Thomas, der so ein bisschen entspannter ist, was so die Ergebnisse angeht. Ja, klappt ganz gut und das sieht man eben ja auch an den Kollegen. Also man hat dann, sag ich mal, morgens nicht so viel Flexibilität, weil man dann eben in der Schule ist, aber nachmittags hat man eben die Flexibilität, dass man sagen kann, okay, da korrigiere ich jetzt mal nicht oder ich sitze dann samstags im Bus und habe dann meine Korrekturen dabei oder die Unterrichtsvorbereitung findet dann eben auf den langen Auswärtsfahrten nach Ingolstadt oder nach Sand statt. Und ja, und so kann man das flexibel gestalten, nicht wie ein Job, der halt, ja, irgendwie von 8 bis 16 Uhr hat man im Büro anwesend zu sein. Das würde dann nicht funktionieren, aber so geht's ganz gut und die Schule ist auch nett oder er kommt einem entgegen, dass ich sage, okay, ich habe einen Anspruch auf einen freien Tag und kann da so ein bisschen Wünsche äußern. Und die versuchen die dann, so gut es geht, eben auch zu erfüllen.
Okay. Ja, dass du deine Stunden reduziert hast, hat natürlich auch mit den Veränderungen im Sommer zu tun. Also Maria Reisinger, die sportliche Leiterin, und Markus Lohle, der kaufmännische Leiter, haben den Verein verlassen. Ihr habt euch da neu aufgestellt. Was bedeutet das konkret für eure Rollen, weil ihr sozusagen jetzt gemeinsam als Trainer verantwortlich seid für diese Frauenmannschaft?
Ja, also wir beide haben das, glaube ich, schon ganz gut gelöst. Wir haben im Vorfeld, also als Maria dann letztes Jahr anfing mit ihrer Idee, das Ganze so umsetzen zu wollen oder nicht mehr tätig sein zu wollen, haben wir natürlich auch darüber gesprochen, wie wir das machen können. Und ich glaube, dass wir das soweit unter uns schon mal ganz gut gelöst haben. Also Kitte ist da einfach viel mehr für die Mannschaft verantwortlich, was Training betrifft, was Aufstellung, was Ansprachen und solche Sachen alles betrifft. Das macht sie, das ist komplett ihre Aufgabe. Natürlich stimmen wir uns immer ab vor jedem Training und gucken, was wir wie wo machen können oder wer was macht. Ich versuche auch ganz, ganz viel abzunehmen, also auch immer wieder mal Trainingssachen vorzubereiten, durchzusprechen. Das machen wir und den Rest der Zeit, die ich dann noch habe, da stehen eben die Aufgaben von Maria an, wenn es dann eben um das Ganze drumherum geht, was Spielerinnen betrifft, wenn man sich hier um Job, um Arbeit, um Schule, um solche Sachen, um Verträge, um Spielerberater, um neue, alte Spielerinnen und sowas kümmern muss. Und ich glaube, bei uns passt es ganz gut. Mir macht es auch Spaß, um das jetzt sozusagen, was Maria da mir übergeben hat, ist ja auch was, worauf man schon stolz sein kann. Also Maria stolz sein kann, nicht ich, sondern sie hat das schon richtig gut hier, hinterlassen und auch die letzten Jahre richtig gut aufgebaut.
Jetzt kann man das natürlich bei den Heimspielen beobachten. Also ich zumindest, ich denke, viele Zuschauer wahrscheinlich auch. Du stehst eher an der Seitenlinie, Thomas sitzt eher und schaut sich das an. Du gibst eher während des Spiels meistens die Anweisung. Thomas hat das gerade auch schon ein bisschen angedeutet, wie es auch in der Kabine ist. Wie schwierig ist das auch manchmal, da jetzt so in diese neue Rolle reinzukommen? Weil vorher warst du Co-Trainerin, da ist man ja eigentlich ein bisschen näher vielleicht manchmal auch an den Spielerinnen dran. Und jetzt musst du ja eigentlich vielleicht ein bisschen mehr Distanz wahren, wenn du auch Cheftraineraufgaben übernimmst.
Ja, das stimmt. Das ist schon ganz spannend, besonders weil man ja eben mit derselben Mannschaft dann arbeitet. Ich glaube, das wäre einfacher oder ist dann nochmal was anderes, wenn man jetzt eine neue Mannschaft übernommen hätte, wo das dann von vornherein klar ist, dass man nur die Cheftrainerposition dann hat. Sie kennen mich auch als Co-Trainerin. Ich glaube aber, das kann helfen, sodass sie auch wissen, okay, ich bin jetzt diejenige, die auch die schwierigen Entscheidungen mittrifft. Wobei es eigentlich surreal ist, weil letztes Jahr haben wir uns auch schon, was Aufstellung und so weiter angeht, alles abgesprochen. Nur jetzt ist es jemand anderes, der sie verkündet und gleich wird das auch ein bisschen anders projiziert. Das merke ich auch schon durchaus von den Mädels, dass sie da auch vielleicht hier und da auch mehr Distanz dann zu mir waren und ich dann auch vielleicht nochmal mehr Distanz einnehme, wenn es irgendwie um irgendwelche Späße oder so geht. Ich bin immer noch eigentlich für viele Späße zu haben, aber bin dann auch eben diejenige, die dann für den Moment sorgen muss, okay, wann ist jetzt wieder der Fokus auf das Wichtige? Da kann Thomas jetzt noch mal ein bisschen seine Stärken auch ein bisschen mehr mit reinbringen. Die hat er da auf jeden Fall. Und wir haben ja auch eine neue Co-Trainerin mit Sandra oder auch genannt Sunny Klaas, die da dann eher wieder diesen Part übernehmen kann, den ich dann hatte, noch mal so ein offenes Ohr für Sorgen und Nöte, die man vielleicht bei der Cheftrainerin nicht so gerne lassen möchte. Bezogen noch mal auf während des Spiels, was du auch angesprochen hattest, ist mir das schon bewusst oder ist mir vor allen Dingen aufgefallen, dass es schwierig ist, als ich da als Co-Trainerin saß, habe ich auch distanzierter das Spiel wahrgenommen und mehr darauf geachtet, okay, wo sind noch taktische Möglichkeiten, wo wir was verändern können, und hing da nicht so emotional mit dran, und jetzt bin ich an der Linie und versuche auch eben durch eine gewisse Emotionalität die auch auf die Mädels zu übertragen, und dann fällt einem manchmal auch das schwerer, ja, die kleinen Finessen zu sehen. Da ist es dann eben auch, dass ich manchmal sage, ja, Thomas, schau noch mal bitte, ich habe irgendwie das Gefühl, da und da passt was nicht, guck dir das noch mal in Ruhe an, und dann schaut er sich das an und dann kommen wir noch mal kurz zusammen und er sagt mir, wie er das wahrgenommen hat, ich schaue mir das dann auch noch mal an. Und ja, so arbeiten wir dann eigentlich irgendwie ganz gut zusammen. Aber ja, das sind dann auch Sachen, die ich dann eben einfach neu lernen darf, muss, und finde ich ganz spannend eigentlich.
Und wer hat dann das letzte Wort bei der Aufstellung?
Die Trainerin. Also bisher gab es aber auch noch nie Streit, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wir waren uns bisher schon immer einig. Also wir machen uns ja schon Gedanken, wie, wo, was. Und dann geht es eben darum, wir haben es so, dass wir freitags oft die Aufstellung verkünden und eben sagen, okay, so und so sieht es am Wochenende aus. Das heißt, wenn wir freitags uns vorm Training dann nochmal abschließend jetzt zusammensetzen, machen wir es so oder machen wir es so nicht, dann sind wir eigentlich schon einer Meinung.
Und zur Not haben wir auch noch mit Markus Anschack, dem Torwarttrainer, oder eben unserer Co-Trainerin Sunny, dass wir da dann sonst mal, wenn wir irgendwie uns... Aber dann ist es häufig nicht so, dass Thomas das für die eine Spielerin und ich bin für die andere Spielerin, sondern eher, okay, es sind zwei Spielerinnen für eine Position und wir beide sind so, die hat die Vorteile, dass die andere bringt die anderen Qualitäten mit. Und wir dann nochmal so einen unabhängigen Blick vielleicht, weil manchmal ist man auch irgendwie zu sehr und zu blind für einige Sachen, weil man irgendwie so im Fokus ist und ständig darüber nachdenkt, hilft es auch manchmal eine Meinung, so nicht ganz außenstehend, sondern auch welche, die das Training beobachtet haben, aber vielleicht gar nicht unsere ganzen Gedankengänge hin und her wahrgenommen haben, und dass man da nochmal fragt, ey, wir sind am Schwanken zwischen Spielerin A und B, was wäre so aus dem Bauch heraus deine Meinung? Und dann geben die uns auch Feedback und das fließt dann manchmal auch noch ein, und gestritten haben wir uns noch nie wegen der Aufstellung. Also das klappt ganz gut.
Okay. Jetzt ist der SV Meppen ja ein Sprungbrett im Frauenfußball auch für viele Spielerinnen in den letzten Jahren gewesen. Wir haben schon über Elisa Senz gesprochen, Vivian Endemann muss man noch erwähnen, Maike Berntsen fällt mir noch ein.
Rieke Diekmann,
genau, spielt jetzt in Bremen, genau, richtig.
Thomas Hillenburg, Isabella Jaron, also wir haben schon viele in der ersten Liga, die wir leider nicht mehr hier bei uns haben.
Ja, also im Frauenfußball muss man schon sagen, dass der SV Meppen in Anführungszeichen nur ein Ausbildungsverein ist?
Stellt sich aktuell so dar, ja. Aber das ist ja auch meiner Meinung nach schon eine Auszeichnung. Und so viele Spielerinnen rausgebracht zu haben, die dann quasi jetzt aus diesem einen Verein kommen und nicht nur mal ein Jahr hier gespielt haben und das als Durchgangsstation gesehen haben, sondern hier schon wirklich ihren Fußabdruck hinterlassen haben, das ist schon eine Auszeichnung für diesen Verein. Und das ist eben auch das, was ich vorhin schon sagte, das ist auch eine Auszeichnung meiner Meinung nach für Maria Reisinger, was sie hier geleistet hat und was sie hier gemacht hat, zusammen mit ihrem Team, mit dem Ganzen drumherum. Das ist schon stark, ja. Und wir müssen jetzt eben auch gucken, wie wir das jetzt weiter gestalten, wie wir das weitermachen können. Es gibt halt auch im Frauenfußball große Veränderungen, gerade auch finanzieller Natur, wenn man sieht, welche Vereine da jetzt langsam nach oben streben und wie das alles aussieht. Dann müssen wir uns schon Gedanken machen, wie wir uns demnächst da positionieren und eben auch entsprechend aufstellen, wenn man da weiter mitspielen möchte. Und das werden die Herausforderungen in den nächsten Jahren. Ich glaube, wir müssen es schon angehen, weiterhin auch Ausbildungsverein zu sein, weil ich glaube, anders können wir es nicht. Wir können Spielerinnen nicht halten, wenn Erstligisten anfragen, weil wir einfach nicht die strukturellen und auch die finanziellen Möglichkeiten haben. Und deswegen wird es, glaube ich, auch in Zukunft erstmal so sein, dass wir hier ja talentierte und gute Spielerinnen ausbilden. Hm.
Ja, über die aufstehenden Vereine können wir gleich vielleicht noch mal kurz sprechen. Also ihr habt ja jetzt im Prinzip schon zwei Heranwachsende, die schon wieder die Nächsten sind. Ich sag mal, Laura Bröhring, darüber müssen wir natürlich reden, aktuell die beste Torschützin in der zweiten Liga, die ist erst 19 Jahre. Ich finde, die wirkt auf mich manchmal wie 23, 24, weil die auch schon ein paar Jahre jetzt bei euch spielt. Dann habt ihr noch Thea Fahrweg, die auch für die U23-Nationalmannschaft nominiert wurde, auch den U-Bereich da durchlaufen hat. Wird es dann schwierig, die am Ende auch zu halten?
Das werden wir sehen, ne? wie die Leistungen sind. Aktuell, ja, also die Leistungen sprechen ja im Moment für beide. Also Laura hat 10 Tore, ist die beste Torjägerin in der zweiten Liga. Thea hat jetzt 4-mal hintereinander zu 0 gespielt, steht im Tor der besten Abwehr. Also was soll man dazu sagen? Also wir sind erstmal sind wir aber noch froh, dass beide Spielerinnen bei uns spielen und auch Vertrag haben bis zum Sommer. Und dann gucken wir da jetzt mal weiter, wie wir das denn eben ja, weiter fortführen können.
Also ein Aufstieg würde es erleichtern, sie zu halten.
Zweifelsohne, aber wir haben ja darüber gesprochen, Mai ist noch ganz schön weit weg, wir bleiben bei uns und wir gucken, dass wir das jetzt von Spiel zu Spiel weiter vorantreiben, und natürlich laufen im Hintergrund auch demnächst noch Gespräche, oder wir haben schon gestartet, oder ich bin schon gestartet mit dem ein oder anderen Gespräch, und so wird es jetzt auch noch weitergehen, dass wir uns da austauschen mit den Spielerinnen, wie es in der kommenden Saison eben aussehen kann mit hier spielen oder nicht hier spielen oder hier bleiben oder wechseln.
Kann und muss sich der SV Meppen eine Frauenmannschaft leisten? Diese Diskussion gab es leider, gibt es leider auch immer noch. Letztes Jahr auch bei der Mitgliederversammlung Thema gewesen. Welche Argumente würdest du dafür nennen, dass es durchaus sinnvoll ist, sich weiterhin diese Frauenmannschaft auch leisten zu können?
Na, da muss ich eigentlich nur bei mir in die Schule gucken, weil ich mache auch zufällig die Mädchenfußball AG und die Mädels sind richtig begeistert dabei und viele davon auch, die hier sonntags bei uns bei den Spielen sind und einfach für die so ein Vorbild zu haben. Und ich höre das auch von einigen Kollegen, die Töchter haben, die sagen, ey, wir wollen mal mit unseren Mädels hier zum Stadion kommen, wann spielt ihr das nächste Mal? Die sollen mal sehen, was im Frauenfußball überhaupt so möglich ist. Und ich glaube, das einfach in dieser fußballverrückten Region, also das Emsland steht für Fußball und da sollte es auch nicht nur für den Männerfußball stehen, sondern eben auch für den Frauenfußball stehen, dass man sagt, ey, wir sind hier top aufgestellt, egal ob es die Männer sind, da ist das Ziel sicherlich, dass auch da der Aufstieg in die dritte Liga ist. Wir sind schon in der zweiten Bundesliga, sind schon unter den Top-Vereinen und das ist ja das Aushängeschild, was das Emsland dann auch irgendwie ausmacht und um einfach auch den Mädchen in der Region, egal wo, zu zeigen, ja, nicht nur Jungs können Fußball spielen, auch die Mädels und das hilft dann auch den umliegenden Vereinen und in der Gesellschaft ist es generell so, unabhängig vom Fußball, dass eine gewisse Art von Gleichberechtigung, ich spreche nicht jetzt von Gleichberechtigung, was die Bedingungen angeht, aber ja, eine gleiche Daseinsberechtigung irgendwie bestehen sollte. Und von daher finde ich es schade, dass wir solche Diskussionen in diesem Zeitalter irgendwie noch führen müssen. Und wir wissen, dass wir nicht unbedingt immer mit großen Gewinnen pro Saison rausgehen, aber es muss auch ein gesellschaftlicher Mehrwert irgendwie, der dahinter steckt. Und da finde ich, sollte der Verein und auch die Region und auch die Stadt irgendwie sagen, ey, ja, das unterstützen wir. Das ist wichtig, dass kleine Mädels, die aufwachsen, so ein Aushängeschild einfach sehen können und wahrnehmen können. Und ja, deswegen finde ich es sehr, sehr schade, dass wir diese Diskussion führen und hoffe, dass wir auch mit den Spielen, die wir zuletzt gezeigt haben, die Kritiker ein bisschen mehr verstummen lassen können.
Okay. Kommen wir zum Abschluss nochmal zurück zur Aktualität. Du hast es gerade schon mal angesprochen, die aufstrebenden Vereine. Ich meine, viele bekannte Bundesliga-Vereine, ich sage mal Borussia Dortmund, Schalke, Stuttgart, wie sie alle heißen, haben in den letzten Jahren auf einmal den Frauenfußball für sich entdeckt, weil da vielleicht auch finanziell Potenzial zu sehen ist. Wie schwierig ist das für euch, sag ich mal, in diesen Wettbewerb zu treten, mit denen überhaupt mithalten zu können, auf lange Sicht vielleicht auch?
Aktuell ist es sehr schwierig. Aber ich glaube, dass es genau das ausmacht, was du gerade gesagt hast. Ich glaube, dass es auf Dauer nicht unbedingt ein Invest ist, ein aktuelles Invest ist, wo man immer drauflegen muss, sondern ich glaube, dass Vereine auch erkannt haben, dass man mit Frauenfußball auch in Zukunft Geld verdienen kann, glaube ich. Also es wird nicht so sein, dass man es immer bezahlen muss und immer drauflegen muss. Und da sind einige Vereine eben jetzt erstmal bereit gewesen, okay, in Vorkasse zu gehen, sage ich jetzt mal, zu investieren, um eben mit ihrer Mannschaft in die Bundesliga zu kommen, um da denn eben verschiedene Werbepartner deutschlandweit, akquirieren zu können. Da gibt es dann Zuschüsse von DFB, DFL und solche Sachen alles. Und ich glaube, das ist eben auch was wir hier mal ansprechen oder drüber nachdenken müssen, wo man eben sagt, okay, wenn man jetzt vielleicht ein gewisses Maß an Investitionen bereitstellen kann, um in die Zukunft zu investieren, dann kann es eben auch schon so sein, dass man auch in Zukunft nicht immer nur drauflegen muss und sagen, wir müssen den Frauenfußball finanzieren oder wir müssen da immer noch was zuschießen oder nachschießen, sondern ich glaube, jetzt gucken, okay, gezielt und sinnvoll zu investieren, kann dann in Zukunft auch schon einiges bringen. Und das haben große Vereine erkannt. Also Union Berlin hat in den letzten Jahren mächtig investiert. Borussia Dortmund ist jetzt gerade dabei, eine Menge in den Frauenfußball zu stecken. Und genauso ist es eben auch mit anderen Vereinen, so wie jetzt in unserer Liga Stuttgart zum Beispiel oder Viktoria Berlin, die da jetzt groß im Kommen sind. Und das machen die ja nicht, weil sie in den nächsten Jahren dauerhaft Millionengelder in ihre Frauenabteilung schießen wollen oder weil sie das Geld eben irgendwo überhaben, sondern weil sie erkannt haben oder weil sie auch darin sehen, okay, auf Dauer werden wir damit Geld verdienen können. Und es ist auch so, dass die Spiele mittlerweile überall oder jedes Bundesligaspiel wird live übertragen von den Frauen. Die Champions League kann man auch schon fast überall gucken. Und das ist, ich glaube, das ist ein Punkt, den es auch zu beachten gilt und dass man sich darüber mal Gedanken machen muss. Und inwieweit man hier im Emsland sich darüber Gedanken macht, weiß ich noch nicht. Ich hoffe, wir kommen dazu, dass wir uns dazu in Zukunft dann mal vermehrt Gedanken machen oder dass man sich da mal zusammensetzen kann und eben auch schauen kann und sagen kann, ja, das machen wir, das macht Sinn, das ist was, wo wir bereit für sind, dann kann das, glaube ich, hier richtig gut werden. Und wenn nicht, dann muss man eben gucken, okay, was was können wir mit den vorhandenen Mitteln, die uns dann eben bereitstehen, erreichen.
Hm. Der SV Meppen investiert auch viel, vor allen Dingen in den eigenen Nachwuchs. Davon profitiert der Verein auch im Frauenfußball extrem. Wohin steuert dann die Mannschaft, die Frauenmannschaft in dieser Saison am Ende in der zweiten Bundesliga? Schafft ihr den dritten Aufstieg? Oder?
Wir haben am Anfang der Saison natürlich irgendwie drüber gesprochen, ob das im Bereich des Möglichen ist und so weiter. Die Mädels haben da alle Bock drauf. Aber wir haben auch das unter dem Motto gesehen, das wäre Wahnsinn, wenn wir es schaffen. Also so ein bisschen, das kann unser Ziel sein, aber es ist nicht wie so ein Pflichtziel, sondern wenn wir es schaffen, dann war das Wahnsinn, weil wir ganz andere Möglichkeiten haben wie andere. Jetzt hatten wir einen Wahnsinns-November. Wenn wir noch ein paar Wahnsinnsmonate hinlegen, dann kann das so werden. Aber ja, jetzt gilt es erstmal in den Dezember gut reinzustarten, das Jahr gut abzuschließen und dann gucken wir, was 2026 so bringt.
Schönes Schlusswort. Käthe und Thomas, vielen Dank euch beiden für das Gespräch. Wir wünschen euch viel Kraft und Freude für diesen gemeinsamen Weg. Das war Rasenschnack, dein SV Meppen-Podcast mit Katharina Börger und Thomas Pfannkuch. An alle Zuhörerinnen und Zuhörer, danke fürs Einschalten. Bis zur nächsten Folge. Die hört ihr in 14 Tagen. Bis zum nächsten Mal. Servus. Danke.
Tschüss. Tschüss. Genau. Tschüss.
Das war wieder eine neue Folge vom Rasenschnack, präsentiert von der Sparkasse Emsland.